Hallo und ein herzliches Grüß Gott auch mal von meiner Seite hier. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön für den netten Gruß heute Morgen schon. Aber auch ganz ohne Geschenk habe ich mich gefreut, dass ich hierher kommen kann, weil ich fühle mich hier einfach immer willkommen. Und da soll ich auch nochmal Danke sagen für die Gemeinschaft, die wir hier als Gemeinde in diesem Gottesdienst haben. Ja, letzter Sonntag im Kirchenjahr. Wir ziehen doch ein bisschen Bilanz, was war im vergangenen Jahr. Wir denken ja natürlich immer auch, dass es weitergeht. Der Predigttext heute steht in der Offenbarung des Johannes, also im letzten Buch unserer Bibel, im Kapitel 21. Es sind die Verse 1 bis 7. Das neue Jerusalem. Kapitel 21 in der Offenbarung des Johannes, die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Guter Gott, segne du Reden und Hören. Amen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und bei einem Getränkehändler rauchen die Köpfe. Man hat Bilanz gezogen und das Ergebnis sieht nicht so aus, wie man es erwartet hatte. Natürlich, vieles ist richtig gut gegangen und der Chef hat die Leute gelobt für ihren Einsatz. Aber leider, gerade die Zugpferde im Angebot, die ziehen nicht mehr. Falsche Entscheidungen haben sie zu Ladenhütern degradiert. Die Konkurrenz tritt frischer auf. Und so ist ein neuer Start erforderlich, sagt der Chef. Wir müssen eine Werbekampagne starten. Da muss ein neuer Werbespruch her. Und so überlegt die Werbeabteilung und schreibt fleißig Texte und die Papierkörbe quellen über. Frische, die man schmeckt. Blöd, das hat schon jemand. Weitersuchen. Das reine Wunder der Natur. Fehlanzeige. Hat's auch schon gegeben. Gut, wir denken mal eine ganz neue Richtung. Quelle unserer Kraft. Das lenkt ja dann die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf die Wirkung. Blöd, das hat's auch schon gegeben. Dann kommt der rettende Einfall. Jemand hat auf der Fahrt in die Arbeit einen Bibelspruch gelesen. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Hat es zwar auch schon gegeben, aber Brunnen des lebendigen Wassers, das klingt doch wenigstens erfrischend neu. Der Chef strahlt über beide Ohren. So muss man das machen, so kann man das verkaufen. Ja, ihr Lieben, so kann das in der Wirtschaft laufen. Aber der Seher Johannes, der möchte nichts verkaufen. Er macht es einfach so richtig. Er bringt griffige Bilder, er bringt die Begriffe auf den Punkt. Und er hat ein Buch geschrieben, das im Griechischen Apokalypse heißt. Es geht darin teils natürlich sehr schlimm zu. Es gibt natürlich schöne Bilder, aber er hat auch viel über ganz Abstoßendes berichtet. Geschehnisse, die niemand freiwillig erleben möchte. Und so ist ja auch, wenn wir von apokalyptischen Szenarien sprechen, eher eine Beschreibung von schlimmen Zuständen gemeint. Im Deutschen sagen wir Offenbarung dazu und das zeigt ja bereits, worum es eigentlich gehen soll. Es soll offen gezeigt werden, was im Hintergrund abläuft, was das Weltgeschehen im Hintergrund bewegt. Das Verborgene in der Welt, das soll offen aufgedeckt werden. Als Johannes sein Buch geschrieben hat, da befindet er sich in einer Lage der Verfolgung. Er war ein prominenter Christ und er war aus seiner Heimat vertrieben worden. Er wurde auf die Insel Patmos verbannt und wird dort festgehalten. Und so muss er ohnmächtig von Ferne zusehen, wie Christen in ihren Gemeinden angegriffen werden, wie die Kirchen verwüstet werden und vor allem, das Schlimmste, wie Christen in großer Zahl ihren Glauben aufgegeben haben. Sie wollten dem gewaltigen Druck und der Gewalt von außen entgehen. Und es ist ja auch viel einfacher, den Weg der Masse mitzugehen. Dann erspare ich mir die Leiden. Und ich möchte da nicht urteilen müssen, denn ich weiß natürlich nicht, ob ich heute im Gottesdienst wäre, wenn ich damit rechnen müsste, wenn ich rausgehe, dass ich blutig geprügelt werde. Und so bewundere ich natürlich unsere christlichen Geschwister in aller Welt, die trotz allem auch unter Druck ihren Glauben leben und weitergeben, auch wenn sie vielleicht Nachteile bekommen können. Wir haben da drüben das Plakat mit dem Weltverfolgungsindex 2024 und können sehen, wie es in der Welt zugeht. Im Irak, in Syrien, im Sudan, in Nigeria. Die Liste lässt sich ja endlos fortsetzen. Und diese Christen, die finden sich in der Offenbarung des Johannes wieder. Für sie und ihre Situation ist die Offenbarung geschrieben. 20 Kapitel lang kündigt der Seher ja an, dass alles in dieser Welt, so wie es ist, noch viel schlimmer werden wird. Aber diese furchtbaren Geschehnisse, sie sind eben nur die Oberfläche des Plans für die Welt. Sind die Oberfläche, die wir als Menschen sehen können. Und darunter verborgen ist der Heilsplan, den Gott hat. Natürlich, das Leiden in der Welt, das ist real. Aber darin verborgen, da leuchtet Gottes Nähe bereits auf. Johannes hat das Privileg, er darf hinter die Kulissen blicken, er darf für die Menschen aufdecken, was die im Druck des Alltags vielleicht nicht mehr sehen können. Ein Philosoph hat mal gesagt, wofür man keine Worte findet, davon muss man schweigen. Johannes will von der gewaltigen Offenbarung, die er von Gott her erlebt hat, nicht schweigen. Und so muss er Worte finden, die dieser göttlichen Sphäre zumindest so nahe wie möglich kommen. Ich denke, wenn ich auf einem Hügel hier stehe und gen Süden blicke, dann sehe ich von Ferne die Alpen, aber eben nur ganz schemenhaft. Ich sehe natürlich nicht die einzelnen Steine, Tiere oder Pflanzen, die es dort ja wahrscheinlich geben wird. Aber in ähnlicher Weise kann eben Johannes auch nur von Ferne und schemenhaft für uns Menschen beschreiben, was in der göttlichen Sphäre vorgeht. Und so gebraucht er Bilder, Bilder des Alten Testamentes, mit denen er uns näher bringen möchte, was ja im Grunde unbeschreiblich ist. Es ist ja außerhalb unseres menschlichen Fassungsvermögens. Und über die Jahrhunderte hat es ja auch viele Christen gegeben, die das, was in der Offenbarung geschrieben ist, wortwörtlich genommen haben und es wortwörtlich auf ihre Situation übertragen haben. Und so wurden manche Begriffe auch missbräuchlich verwendet. Kapitel 20 geht es ums tausendjährige Reich. Und ich denke, wir müssen da aufpassen, dass wir die Bilder in der Offenbarung nicht nur rein wörtlich betrachten. Aber wenn wir diesen Vorbehalt für uns behalten, dann können wir eben eintauchen in eine Welt, die so erfrischend anders und vollkommen neu ist. Denn Johannes sieht hier einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das bezieht sich zurück auf den Anfang der Bibel, auf den absoluten Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat. Er hat das geschaffen, worauf wir leben. Er hat geschaffen, was sie umgibt. Aber all das wird anders werden. Wie das aussehen kann, das kann Johannes nicht für uns beschreiben. Er kann nur andeuten, dass es eben komplett anders sein wird. Ein Theologe hat mal spekuliert, ob wir auferstehen werden in der Form einer Kugel in Gottes Reich, weil er gesagt hat, die Kugel ist die perfekte Form. Man kann da sicher diskutieren drüber, aber was natürlich dahinter steht, hinter dieser Spekulation ist, es wird perfekt sein in dieser Welt. Die neue Welt wird perfekt sein. Über die Schöpfung hat Gott am Anfang der Bibel ausgesagt, alles ist gut. Aber nun wird alles besser sein mit der neuen Schöpfung. Denn in der Schöpfung war ja die Trennung von Gott angelegt, wie wir bereits aus Genesis 3 wissen. Der Bericht über den Sündenfall zeigt, dass da eben das angelegt war. Und das wird nun in der neuen Schöpfung ausgeschlossen sein. Konkret sagt Johannes ja hier, dass das Meer nicht mehr sein wird. Nun lebe ich weit weg vom Meer und ich freue mich, wenn ich am Meer Urlaub machen kann. Und natürlich könnte ich mich dann über diese Aussage wundern. Aber natürlich, wenn wir an den Anfang der Bibel zurückdenken, dann geht es um die Urflut, die die ganze Welt überspült, die alles verschlingt, was in der Welt ist und alles vernichtet hat. Natürlich, wenn das Meer seine Wellen sanft an den Strand spülen lässt, dann erfreut das mein Auge und meine Sinne. Aber das Meer hat eine gewaltige Kraft. Wer zu weit rausschwimmt und dann feststellt, dass er aus eigener Kraft nicht mehr zurückkommt, der hat einen Vorgeschmack darauf. Das Meer kann mit seinen Wellen alles hinausziehen und untergehen lassen. Das Meerwasser ist salzig, es ist für uns nicht trinkbar und wo es Felder überspült, da haben es viele Pflanzen erst einmal sehr schwer zu wachsen. Und wenn wir Bilder von Sturmfluten sehen, dann sehen wir, dass das Meer eben nicht sanftmütig ist. Das Meer ist zerstörerisch und so steht das Meer für das Chaos, das über uns Menschen hereinbricht. Das Chaos, das uns überspült, das uns die Luft zum Atmen nimmt. Das Meer steht für alles, was uns im Leben überkommt, was uns fertig machen möchte, was uns umklammert, was uns lähmt. Wenn ich beleidigt werde, wenn ich missachtet werde, wenn ich ausgebeutet werde, wenn meine Gefühle mit Füßen getreten werden, dann raubt mir das die Kraft zum Leben. Das kann mir meine Lebensfreude absaugen. Aber all das ist in Gottes Reich eben nicht mehr. In Gottes Reich, da wird mir Lebensfreude geschenkt, da wird mir Mut zum Leben geschenkt. In Gottes Reich kann ich meine Fähigkeiten einsetzen, dort kann ich mit meinem Leben eben Freude schenken. So sieht Johannes die heilige Stadt von Gott aus dem Himmel herabfahren. Das bedeutet meines Erachtens, dass das neue Jerusalem eben nicht durch menschliche Anstrengung geschaffen werden kann. Das neue Jerusalem kommt aus Gottes Gnade, es ist ein Gottesgeschenk. Ich schaue unsere menschliche Geschichte an. Und ich sehe eben, dass zu viele Gruppen in Politik und Religion das Paradies auf Erden schaffen wollten. Die Begriffe haben sich gewandelt. Mal war es die Volksgemeinschaft, mal geschah es im Namen von Gerechtigkeit und Solidarität, mal ist es die klimaneutrale Gesellschaft. Aber am Ende steht immer das Ergebnis, dass es Leid bringt für die Menschen, dass es Opfer bringt unter den Menschen und dass es massive Verluste gibt. Gerechtigkeit, ein schönes Wort und ich liebe es, aber es schlägt eben schnell in Terror gegen die um, die eben vielleicht Gerechtigkeit anders sehen, als es die Herrscherkaste möchte. Alles Menschliche ist leider durch den Sündenfall verdorben. Es gibt ja diesen flapsigen Spruch, gut gemeint ist schlecht gemacht. Als Mensch meine ich es doch nur gut, ich möchte doch nur helfen. Ich will doch nur dein Bestes. Aber selbst mit den besten Absichten kann das eben für meinen Nächsten ein Schlag in den Nacken sein, der ihn niedermacht. Mein Ratschlag kann für ihn ein Schlag ins Gesicht sein. Die Folgen meines Tuns sind nicht immer so gut, wie meine Absicht dahinter gewesen ist. Und weil eben die Folgen meines Tuns nicht immer in meiner Hand liegen, übernimmt Gott das selber. Gott schenkt eine heilige Stadt. Gott schenkt einen Ort, der vollständig von Gott und seinem Wort durchdrungen ist. In diesem Ort gibt es keine politischen Parolen mehr, keine religiösen Floskeln mehr. An diesem Ort, da steht Gottes Wort in Reinheit und Schönheit und es erfüllt diesen Ort. Aus allem spricht dann Gottes Liebe, denn in allem steckt Gottes Gnade. Wir als Menschen, wir können einen solchen Ort nicht schaffen. Wir können vielleicht so tun, dass wir ermöglichen, dass er kommt. Wenn wir uns hier im Gottesdienst treffen, dann ist das bereits ein Vorabbild für die Gemeinschaft der Heiligen in Gottes Reich. Denn wir lassen ja Gottes Wort unter uns wirken. Wir nehmen dieses Wort Gottes, um es nach außen strahlen zu lassen. Als Gemeinde im Gottesdienst bilden wir eben einen Resonanzkörper für die Liebe Gottes in dieser menschlichen Welt. Wir bilden heute hier auch den Leib Christi, der eben durch Gottes heilschaffendes Wort gebildet ist. In der nächsten Woche beginnt der Advent. Es beginnt die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und an Weihnachten feiern wir dann das größte Gottesgeschenk, das er uns gegeben hat. Denn dort hat Gott ja den Beweis für seine Liebe geliefert. Er ist in die Geschichte gekommen. In Jesus Christus ist Gott selbst greifbar in unsere Welt gekommen. Und er hat am Tod am Kreuz diese Welt über sich überwunden, in Sichtbarkeit überwunden. Und der Glaube an Jesus Christus, der schenkt mir eben bereits hier eine neue Schöpfung in mir selber. Werde durch den Glauben an Jesus Christus bereits Teil dieser neuen Schöpfung im Jetzt. Und die neue Schöpfung der gesamten Welt wird dadurch vorab gebildet. Und so bilden wir hier eben als Gemeinde in der Stadtmission in Herbrechtingen bereits einen Teil der neuen Schöpfung im Gottesreich hier in Herbrechtingen. In der Offenbarung des Johannes spricht Gott nur selten selber, aber umso gewaltiger ist eben das, was dann hier in Kapitel 21 kommt. Sein Zuspruch. Denn die heilige Stadt, sie braucht keinen Tempel. Gott ist nicht mehr abgesondert vom alltäglichen Leben. Gott wohnt direkt unter seinen Menschenkindern. Alles im Leben der Gläubigen ist eben dann mit Gott vereint. Es gibt in diesem neuen Jerusalem keinen Ort mehr, an dem Gott jetzt ferner ist oder näher. In diesem Reich Gottes ist alles gleich nah zu ihm, denn es ist alles von ihm erfüllt. Und so beschreibt Johannes ja auch das Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen dann sehr intim. In einem Nebensatz: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Überlegen wir mal, wie nah muss mir jemand stehen, damit er meine Tränen abwischen kann? Das geht ja nur, wenn wir weniger als eine Armlänge Abstand haben. Damit ich das zulasse, da muss bereits eine tragfähige Beziehung da sein. Da muss die Beziehung bereits sanft ausgestaltet sein. Da geht eben nichts mit einem Rambock. Ich denke, ich bin selber ja ein Mann und ich weiß, wie schwierig es sein kann, als Mann Gefühle zuzulassen. Ich will der Macher sein, der die Probleme angeht, der die Probleme löst, der den nächsten Schritt zur Lösung geht. Alles andere ist Zeitverschwendung. Doch leider ist das nicht immer so einfach. Die Gefühle sind ja trotzdem da, auch wenn ich sie zudecke. Frust, Trauer, Einsamkeit, sie sind real und sie suchen nach einem Ausdruck. Und wenn mir eben ein geliebter Mensch wegstirbt, dann ist da eben eine Lücke in meinem Leben, eine riesige Lücke, die nicht mehr geschlossen werden kann. Daran kann ich nichts ändern an dieser Lücke. Natürlich kann ich mich in die Arbeit stürzen, ich kann mich mit Aufgaben eindecken, ich kann mich abzulenken versuchen, ich kann auf Partys gehen, auf Konzerte oder sonst wie zum Fußball. Ich kann mich mit Stimmungsaufhellern eindecken, ich kann eine fröhliche Stimmung im Alkohol suchen. Aber ich ändere nichts an der Lücke in meinem Leben. Ich ändere nichts an meiner realen Situation dadurch. Ich denke an einen Bekannten von mir, der mal erzählt hat, wie er zum Christentum gekommen ist. Es war der Moment am Morgen nach einem Techno-Festival, als er aufgewacht ist aus seinem Rausch und festgestellt hat, es ist immer noch das gleiche bescheidene Leben wie vorher. Sein Leben ist noch genauso wie vorher. Egal wie viel Rauschmittel oder Tanzen er gehabt hat, er hat einen Durst nach Leben. Und er hat diesem Gefühl Raum gegeben. Und er hat nach einem Brunnen gesucht, der ihm diesen Durst stillen kann. Und er hat gesagt, damals hat er hemmungslos geweint und das er als gestandener Kerl. Und so ist ja auch aus meiner Sicht durchaus interessant an unserem Text, Gott lässt ja die Tränen zu. Er sagt nicht, du bist jetzt Christ, du darfst nicht weinen. Er sagt nicht, als Christ musst du immer lächeln. Gott sagt mir, ich werde deine Tränen, die du weinst, die werde ich abwischen. Mein Frust, meine Trauer, meine Einsamkeit, sie dürfen ja ausgedrückt werden. Auch als Christ bin ich kein Übermensch, der über allem schwebt wie ein Yogi. Ich darf mich aufregen, ich darf mich verzweifelt fühlen, aber vor allem darf ich eben zu Gott kommen damit. Ich darf es alles vor Gott bringen, ich darf es aussprechen vor Gott. Ich darf zu Gott um Hilfe schreien und Gott wird mir eben in all diesen Gefühlen beistehen. Gott kennt ja das Leid. Gott hat in Jesus Christus alles selber erlebt. Gott ist kein Weltabgewandter, der gefühllos auf irgendeiner Wolke im Himmel sitzt. Gott lebt ja mit uns und er will mit uns wohnen. In Gott ist alles umschlossen. Er ist das A und O, das Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Gott ist der Anfang, aus dem alles ausgegangen ist. Und er ist das Ende, in dem alles münden wird. Wenn wir ein Projekt beginnen, dann stützt er uns. Und wenn wir ein Projekt abschließen, dann führt er es eben zu einem guten Ende. Unabhängig davon, was wir tun, unabhängig davon, wohin wir gehen, Gott ist bei uns. Ob wir ins Ausland in die Mission gehen oder ob wir im Inland unserem Nachbarn von Gottes Liebe erzählen, dann schenkt uns Gott jeweils sein heilvolles Wort für unser Leben. Und Gottes Wort ist kein duckmäuserisches Wort, mit dem wir den Kopf einziehen müssen, damit wir ja nicht unangenehm auffallen. Gottes Wort ist kraftvoll. Gottes Wort schenkt den Mut, dass wir aufstehen gegen falsche Entwicklungen in der Gesellschaft. Gott macht alles neu. Und er macht auch einen frustrierten, ängstlichen Menschen wieder neu. Ich darf gewiss sein, dass ich Gottes geliebtes Kind bin, dass Gott eben zu mir steht, dass ich meine Vergangenheit hinter mir lassen kann, dass ich absolut neu anfangen kann. Ich muss Gottes Geschenk nur im Glauben annehmen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben, dass Gott uns die Kraft nicht auf Vorrat gibt, damit wir nicht meinen, dass die Kraft aus uns selber kommt. Aber Gott schenkt immer genau die Kraft, die wir in dem Moment brauchen. Gott schenkt sein lebendiges Wasser umsonst. Er schenkt es ohne mein Zutun. Ich muss nicht auf Knien eine Tempeltreppe hochrutschen. Ich muss keinen Ablass kaufen. Ich muss nur vor Gott kommen und mich seiner Führung anvertrauen. Ich muss seinem Wort Vertrauen schenken. Und natürlich, das kostet einen ganzen Kerl natürlich auch viel Überwindung. Aber am Ende steht eben ein neues Leben. Und dieses Leben kann ich eben als Teil des Reiches Gottes leben, in der Gemeinschaft mit meinen Geschwistern, mit Christus weltweit. Gottes lebendiges Wasser, es schenkt mir den Frieden ins Herz, es stillt den Durst nach Liebe, es stillt den Durst nach Anerkennung, den ich habe. Und dass wir eben von Gottes Liebe erfüllt sein können, dass wir von seiner Liebe erfüllt in den Alltag gehen können, und dass eben Gottes schützende Hand in diesem Alltag uns stützt und dass wir es erleben können, wie Gott uns stützt. Das wünsche ich uns deshalb, uns allen. Amen.